Hallo Leute, die heutige Folge bekommt einen kleinen Disclaimer. Nicht, weil wir irgendwas gesagt haben, was so eigentlich schlimm wäre oder für das wir uns schon im Vorhinein entschuldigen sollten, weil das würden wir sowieso nie tun.
Sondern weil du ein dummes Arschloch bist.
Ja,
ein richtig dummes Arschloch. Ein richtig, richtig dummes Arschloch. Was habe ich vor der Aufnahme gesagt? So, du Basti, wir brauchen eigentlich mal ein Backup, falls mal eine Aufnahme schief geht, ne? Und du hast gesagt, ach nein, das ist doch bis jetzt immer alles gut gegangen. Und dann sagte ich, ja, weil wir verdammt viel Glück hatten. Und heute ist der Tag, an dem wir kein Glück haben.
Heute ist der Tag, an dem wir kein Glück haben. Und das ist der Tag, an dem wir über Glücksspiel reden. Das ist das Lustige, weil ich habe einen kleinen Gamble gemacht und habe aus Versehen bei GarageBand das falsche Mikro ausgewählt. Das heißt, ihr hört mich jetzt eine Stunde lang über den Lautsprecher des MacBooks reden.
Ja, hochqualitativ.
Das ist vielleicht sogar die erste Zeit, das ist vielleicht eine gewisse Zeit lang gar nicht so schlimm, bis der Lüfter anfängt hochzudrehen. Dann wird es richtig unangenehm. Es tut uns leid. Es tut uns aufrichtig leid. Es tut uns sehr, sehr leid. Das dürfte so nicht passieren. Dafür werden wir aber die Werbung jetzt gleich nochmal im richtigen Ton aufnehmen, Reini, sonst verklagen die uns und das wäre auch nicht so gut. Oh Mann, ey, es ist einfach scheiße. Ich bin gerade im Urlaub, okay, ich habe es falsch gemacht, es tut mir sehr leid, aber ihr müsst da jetzt durch. Reini packt irgendwelche Filter drüber, sodass ich klinge wie, keine Ahnung, Liza Minnelli oder
ich
so.
Ich habe ja eh nichts mehr und vor, da kann ich auch noch eine Stunde an den Filtern rumschrauben.
Reinhard, den ganzen Tag in der Gartenhütte masturbieren ist kein Job, okay?
Ich habe keinen Garten, ich masturbiere
so
in einem Turm. Ich wohne in einem Phallus-Symbol.
Du wohnst in einem Phallus-Symbol und stehst am Fenster. Ist egal. Wir machen das. Ach, ich liebe ihn so. Mal meine Frau. Jedenfalls. Ja, ich hab deinen Namen ja gar nicht gesagt. Jetzt, wir sind im Urlaub, sie guckt jetzt böse. Das ist der Disclaimer für eine Folge, die ein bisschen in die Hose gegangen ist. Inhaltlich ist sie aber immer noch top-notch,
ja,
das muss
super.
Man sagen.
Sag mal so, 50%
also besser,
klingen auch gut.
Ach, okay. Jetzt machen wir nochmal kurz die Werbung und dann geht's richtig scheiße weiter. Wir haben euch sehr lieb und nächste Woche wieder mit guter Tonqualität, wo ich nicht durch eine Filtertüte vom Militär rede, okay? Jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Fick dich, Bielendorfer. Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swappy.com. Swappy ist eine super Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu bekommen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Swappy hat mittlerweile auch das iPhone 12 im Angebot. Ihr könnt also auch das aktuellste Modell bekommen, wenn ihr möchtet.
Tauschen ist ein gutes Thema. Heute würde sich zum Beispiel mein geliebter Todwart Reinhard Remford wünschen, dass er lange bevor er mich kennengelernt hat, seinen Freundeskreis getauscht hätte, dann hätte er mich nicht getroffen oder seinen Job, weil, ja, ich habe die Aufnahme verkackt. Es tut mir leid, nur dieser Part klingt gut, danach wird es richtig düster, ist aber egal, wir müssen da gemeinsam durch und wenn ihr was Gutes für die Umwelt tun wollt, dann tauscht euer altes iPhone um, wenn ihr euch ein neues iPhone kaufen wollt, das könnt ihr bei Swappy machen, Reini hat das ja gerade alles schon so schön erklärt, dann kriegt ihr auch mehr seltene Erden, also ihr bekommt sie nicht, aber es werden weniger verbraucht und ihr bekommt mehr Geld aufs Konto, weil es ist billiger als ein neues iPhone. Ist doch auch schon mal gut, oder Reini?
Neben eurem Geld spart ihr dabei auch noch CO2 ein, und zwar bis zu 90%, denn so ein iPhone zu refurbischen verbraucht natürlich weniger Energie und weniger Ressourcen als ein iPhone komplett neu zu bauen. Trotzdem bekommt ihr 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist auch noch kostenlos. Ihr könnt euch beim Versand übrigens entscheiden, ob ihr UPS oder DHL haben wollt. UPS liefert via Bodennetz aus, also ohne Flieger. Dafür ist DHL etwas schneller. Ihr habt die Wahl. Und wenn ihr über www.swappy.com/amarsch geht, dann findet ihr dort auch noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Achtung! Keiner verlässt den Platz!
Immer besser am Schild, Sie müssen aufhören. Das ist doch scheiß hier.
Wir sind vom Rauschgiftdezernat auf der Suche nach einer Frau, die Kokain schmuggelt.
Und in dieses Haus geflüchtet sein soll.
Das ist blanker Unsinn.
Kann ich vielleicht erstmal Ihre Ausweise sehen?
Selbstverständlich.
Die sind echt. Das steht zweifellos fest.
Zweifellos. Ja.
Können Sie das Haus durchsuchen wollen?
Nein, nur die Mösen der anwesenden Damen hier.
Das ist ja wohl der Gipfel der Frechheit.
Sie haben ja wohl nicht alle Tassen im Schrank.
Werden Sie nicht unverschämt. Unsere Erfahrung sagt, dass Profischmuggler den Stoff meistens in den Fotzen verstecken, weil sie glauben, da kann sich keiner zu suchen.
Wir aber trauen uns.
Wie hätten wir denn ficken können, wenn unsere Mösen mit Koks vollgestopft wären?
Entweder sie platziert sich als alle auf der Couch und lassen ihre Pflanzen durchsuchen.
Oder wir informieren unser Einsatzkommando, dass sie so wie sie sind in die Zentrale abschleppt.
Das ist ja unglaublich.
Was sich die Behörden hier in Deutschland erlauben. Tja, wollen wir uns auch doch mal die schöne Party versauen lassen?
Auf ein paar Finger mehr oder weniger in meiner Möse kommt es mir auch nicht an.
Ihr habt recht, schließlich haben wir nichts zu verbergen. Komm, wir bringen es hinter uns.
Tja.
Also ich lasse die glorigen Beamtenflossen nur unter größtem Protest in meine Möse.
Ich protestiere.
Protest zur Kenntnis genommen.
Und nun reißt eure Fotzen richtig auseinander.
Einen Ton haben diese Proleten.
Man könnte glauben, das Ganze ist ein Witz.
Vorsicht, ich habe gehört, dass man deutsche Beamte nicht reizen darf. Ich habe auch noch ein Arschloch. Die Bäckchen, was wir suchen, passen kein Arschloch. Sie kennen meins nicht.
Bitte etwas mehr ernst bei dieser Amtshandlung. Was haben wir denn hier?
Ach, Chef, sind Sie fertig geworden?
Ich denke schon. Eine Armbanduhr.
Chef, das ist Ihre, die Sie vorhin im Büro schon vermisst haben.
Shh. Oh Gott.
Und er hat gedacht, lachen er hätte sie beim Händewaschen liegen lassen. Ich glaube, Sie sollten dieses Armband etwas enger machen.
Damit ist die Amtshandlung beendet.
Oh mein Gott, was habe ich denn da in ihm gefunden? Eine Armbanduhr?
Chef, das ist Ihre. Ja, muss ich die wohl demnächst länger machen?
Ich möchte, in der nächsten Folge finden Sie eine komplette Standuhr in ihr.
Bei Oma immer scharf.
Genau, was ist das denn? Oh, da ist ja noch eine Kuckucksuhr.
Im, Kuckuck. Im Gegensatz zu dir ja, habe ich ja die Bilder dazu gesehen, als ich die kurzen Schweigestellen und so rausgeschnitten habe. Und die Szene, wo er so, er zieht wirklich eine Uhr.
Ach so, es ist auch bildlich zu sehen, ja, wie er die Uhr da ja, entfernt. Ist es. Oh Gott, das ist wirklich, also auf so vielen Ebenen falsch, aber es ist
so schön.
Das Geilste finde ich, dass mir letztens jemand geschrieben hat, Jungs, nach 141 Folgen habe ich gemerkt, dass ich diesen Porno-Humor nicht lustig finde. Ich höre euch nicht mehr. Und ich habe gedacht, Alter, 141 Folgen. Jetzt mal ernsthaft.
Ja, manche
200 Leute, Stunden.
Ja, manche Leute sind halt einfach langsamer als andere.
Ja, aber selbst Forrest Gump wäre schnell dagegen. Also komm schon. Also wirklich.
Ich finde diesen Porno-Humor ja sehr großartig.
Ja, weil es einfach, die mussten ja selber lachen dabei. Also es ist ja einfach so unfassbar abstrus, dass ihnen gar nichts mehr so einfällt. Und es war wieder Familie immer scharf, oder?
Das war Familie immer scharf, Teil 1 übrigens.
Ach so, die Ursprungsfolge, so Origin
Story. Ja, der erste Teil, ich glaube, es gibt 7 oder 8 davon. Also da ist noch ein bisschen Material. Am schönsten finde ich dabei diese Stelle, wo der Polizist in Anführungszeichen sagt, irgendwie so, die Beamte müssten sie ernst nehmen und das dann mit diesem sächsischen Dialekt. Das ist ja auch so ein bisschen mein Angstszenario, ne? Dass ich mit dem Auto unterwegs bin, irgendwann mal durch Sachsen fahre, dort von der Polizei angehalten werde und ich mich die ganze Zeit totlachen muss und dann aufs Maul bekomme, weil ich irgendwo noch einen Antifa-Aufkleber im Auto habe oder so.
Ja, da, also würde man theoretisch, hätten sie ein Recht, Full Force anzuwenden, wenn man sie wegen ihres Dialekts auslachen muss. Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie bei, wie hieß es, im Longus Dicus oder im Deutschen, glaube ich, Bicus Schwanzus von den Monty Python.
Schwanzus kennt, Longus.
Oder? Schwanzus Longus, genau. Da haben sie doch den Statisten, das ist hier aus, mein Gott.
Das Leben des Brian. Leben des
Brian. Da haben sie den Statisten nicht gesagt, dass Michael... Wie heißt der denn? Weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls der Darsteller des Schwanz und Longus, sie versuchen wir zum Lachen zu bringen und sie sollen ernst bleiben. Da sind die Extras, also die, im Englischen nennt man das ja Extras, sind die Statisten kollabiert vor Lachen fast.
Ja, das ist auch eine großartige Schatz, Szene.
Würdest du den Hund kurz, meine Frau sitzt neben mir auf dem Bett, würdest du den Hund ganz kurz von mir runternehmen? Otto, gehst du jetzt? Bitte geh vom MacBook. Otto, nein, da lang nicht, nein, oh Gott.
Otto, geh jetzt hier rüber, los.
Professionalität, ja, Bielendorfer. Professionalität, du dummes Arschloch.
Das forderst du hier nach 100 Stunden Professionalität. Ich kann nichts dafür, die Bestie muss gezähmt werden. Also ist es vielleicht mit Otto.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich weiß nie, wenn wir telefonieren und du mit Otto sprichst, ob du mit deinem Hund oder mit deinem Penis redest. Ne? Ab auf die Decke, steh.
Es ist ein fließender Übergang rein. Ja. Ein fließender Übergang.
Schön, ne? Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut.
Du bist an der Ostsee, ne?
Ich bin mal wieder im Urlaub. Ja, ich bin mal wieder an der Ostsee. Ich bin mal wieder hier oben. Ich habe hier so ein schlossartiges Anwesen, das so über den, weißt du, so ein bisschen wie bei Das letzte Einhorn.
Ja.
Diese Burg, die der, wie hieß der denn nochmal? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Von Christopher Lee gesprochen.
Kannst du dich bitte ins Meer stürzen?
Genau. Der Otto ist der rote Stier. Wir malen ihn immer rot an. Dann springt er hier vorne so, treibt die letzten Einhörner in die Ostsee rein. Und ich und meine Frau stehen auf dem Balkon unseres Schlosses und schauen ihm dabei zu. Übrigens ein Film, der sehr empfehlenswert ist, allerdings erst, wenn man über 8 Jahre alt ist, weil man sonst Todesangst bekommt. Haben wir je über Das letzte Einhorn gesprochen?
Boah, da muss ich auch gerade drüber nachdenken, ob wir da mal drüber. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ja,
Ich weiß, dass das einer meiner ersten Zeichentrickfilme war, weil mein Vater nicht wusste, was er mir da zeigt. Und der ist ja grundsätzlich auch für Kinder gedacht. Aber ich weiß nicht, für was für eine Art von Kindern. Also Kinder mit leicht perverser Nebenveranlagung. Es gibt eine Weide mit riesigen Brüsten, die versucht, sie zu erwürgen, den Hauptcharakter zu erwürgen. Schlendrick. Es gibt eine Harpie, die irgendwie so ein Penner am Anfang oder so ein Einäugigen tötet. Das ist echt eine Packung.
Ich also der Film ist. Ich finde, Schmendrick ist ein wunderschöner Name. Das ist so dieser Schmendrick.
Sollte ich jemals ein Kind bekommen, welches Schmendrick nennt.
Ja, bitte.
Schmendrick Bielendorfer würde mir allerdings doch gut gefallen. Nee, aber letzter Einhorn, wenn ihr das mal sehen könnt, ja, ist nicht gut gealtert, Zeichentechnik 80er Jahre.
Ah doch, der ist gut gealtert, den kann man ganz gut sehen.
Alles in Japan gezeichnet, soweit ich weiß. Deswegen hat das so leicht manga-eske Anzüge, also deswegen das Einhorn auch so, wenn man das nennt, weiß ich nicht, menschlich. Ist auf jeden Fall ist ein netter Film.
Ja, das ist.
Wir haben nämlich eine Frage von einer Hörerin bekommen, die auch in Richtung Filme ziehen kann.
Ja, bitte.
Ja, warte, ich muss mal gucken, ob ich den Namen.
Während du das noch raussuchst, das ist beim letzten Einhorn übrigens mit dem Zeichenstil genau wie bei dieser Zeichentrickverfilmung von Der Herr der Ringe. Kennst du die?
Oh ja, die dann so zwischendurch aufhört, weil sie keine Kohle mehr hatten, ne?
Ja, also nein, die hört nicht zwischendurch auf, die hört halt mit dem ersten Buch quasi auf. Also das, mit dem ersten Band.
Da ist einfach die Geschichte noch nicht erzählt.
Nee, die ist noch nicht fertig erzählt, aber trotzdem ist der ist sehr sehenswert. Der ist halt auch alt und so, ne? Also man muss die, das ist ähnlich wie Das letzte Einhorn, man muss das schon sehen wollen. Der ist aber, glaube ich, auch in Japan gezeichnet oder kommt so aus der Ecke. Also der hat sehr viel, finde ich, optische Ähnlichkeit mit dem letzten Einhorn. Und gut gemacht und war meine erste Berührung mit Herr der Ringe.
Ist der nicht von dem gleichen Menschen, der auch Fritz the Cat gemacht hat? Ralph Bakshi oder so? Boah,
das kann gut sein.
Der hat so komische Sex-Comics gemacht. Also so 70er-Jahre Sex-Comics-Sachen, glaube ich.
Und stimmt, da, Fritz the Cat. Das bekannteste
war Fritz the Cat, ja. Also das war so verbotene Comics. Und kann aber auch sein, dass es... Nee, warte mal, ich google mal.
Der ist von 72.
Ja, Fritz the Cat von 2017. Das war krass. So ziemlich für die damalige Zeit ziemlich frech alles.
Ja, ja, klar, der fickt sich da ja durch die Gegend, also. Ja, was denn?
Können wir auch mal was von einspielen rein? Ich habe den nie gesehen rein, keine Ahnung. Also,
ah, okay.
Zeichentrickfilme.
Ah, doch, den habe ich gesehen. Ja, der wird nicht nur gefickt. Da ist auch, also der hat auch eine Story. Ich guck mal gerade, was der noch gemacht hat. Tatsächlich.
Ich wieder eine Filmempfehlung von dir, nachdem du mir diesen schrecklichen, wie hieß der nochmal? Meat Puppets? Nee, wie hieß der denn jetzt?
Ach, Meet the Feebles. Ja, der ist sehr schlecht gealtert. Den habe ich gesehen, als ich sehr jung war. Der ist sehr, sehr schlecht gealtert.
Nee, ich habe in einer Dreiviertelstunde, also erstens muss ich zwischendurch immer mal so leicht anwürgen. Wie diese eine, da gibt es so eine Fliegenpuppe, die in Scheiße badet oder so und dann immer Kotze frisst und ich konnte nicht mehr. Ich fand das so widerlich. Und die Gags waren halt auch einfach nicht gut. Also,
der ist wirklich schlecht. Der ist schlecht gealtert. Das muss ich ja zugeben, leider.
Aber schau mal, Reini, guck mal, da fügt sich alles zusammen. Meet the Feebles von Peter Jackson, der Herr der Ringe gemacht. Ralph Bakshi, der Fritz the Cat gemacht hat. Auch Herr der Ringe.
Ich sehe Parallelen.
Herr der Ringe gemacht, außer wir beiden, weißt du?
Guck mal, was hat der noch? Heavy Traffic. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Der ist von, oder? Boah, das sind so ganz, ganz dunkle Erinnerungen. Aber der hat wirklich auch diesen Herr der Ringe, der Film gemacht. Von 78 ist der auch. Meine Güte.
Den habe ich auch nie gesehen, Reini. Da waren wir noch nicht geboren. Da waren wir noch nicht. Weißt du eigentlich, was dein allererster Kinofilm war?
Ja, das weiß ich. Das war eine, ich weiß nicht, Wiederaufführung oder so, glaube ich, von Schneewittchen und die sieben Zwerge in der Lichtburg. Und
der alte Disney-Klassiker.
Ja, das war, glaube ich, das. Ich glaube,
der Lichtburg Essen. Oh,
ja, also eins der schönsten Kinos in Deutschland, definitiv. Mittlerweile auch technisch gut ausgestattet, nachdem das Ding renoviert wurde. Ich verwechsel die immer.
Ist die Lichtburg die mit dem größten Kinosaal, die direkt an der Einkaufsstraße ist?
Ja, genau.
Es gibt, okay, da sollte ich sogar mal, die haben nämlich auch Comedy-Veranstaltungen, da sollte ich sogar mal spielen.
Ja.
Aber dann weiß ich nicht, ob Corona dazwischen kam oder was genau es war.
Also wenn hier jemand zuhört, in der Lichtburg würde ich auch gerne mal, da können wir, also da wäre Alliteration am Arsch, in der Lichtburg fände ich schon schön.
Das wäre geil. Die haben auch so eine geile Empore da, ne?
Ja, überhaupt der ganze Kinosaal. Also falls ihr nicht aus Essen kommt und die Lichtburg nicht kennt, googelt das mal. Also googelt mal Lichtburg Essen. Das ist wirklich ein unglaublich schöner Kinosaal. Und groß. Aber
wie heißt denn nochmal das kleinere Kino, was auch, wo ich Anaconda mit Jennifer Lopez 1997 gesehen habe, mit meinem Vater zusammen. Ich durfte noch gar nicht rein, es war Filmpremiere. Man kriegte eine Weingummischlange dazu.
Ja.
Wie heißt das? Ist es die Schauburg?
Wo ist das denn?
Wie heißt denn das? Das ist direkt am Bahnhof. Da ist, warte mal.
Direkt am Bahnhof? Also es gibt das Astra noch. Das ist quasi hinter der Lichtburg. Also so ein kleines Programmkino. Und welchen Film hast du da mit deinem Vater gesehen?
Moment,
warte mal. Du hast irgendeinen Film, wo gerade eine Schauspielerin und danach Anaconda und du hast es in einem kleinen Kino direkt am Bahnhof gesehen. War dein Vater mit dir in einem Sexkino?
Das muss ich kurz meiner Frau erzählen. Reiki fragt gerade, weil ich Anaconda in einem kleinen Kino am Bahnhof gesehen habe mit einer Frau drin, ob mein Vater mit mir in einem Sexkino war. Du bist ein perverses Schwein. Es war das Astra.
Es war das Astra.
Es war das wunderschöne kleine Astra, genau. Und da habe ich damals, 97, 98 muss gewesen sein, habe ich Anaconda mit Jennifer Lopez gesehen. John Voight, der Bösewicht oder der Vater von Angelina Jolie als Bösewicht. Und das ist eins dieser Kinos, die erhalten bleiben müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich war 13, am begeisterten war ich, dass man so eine 1 Meter lange Weingummischlange dazu bekam zu jedem Ticket. Muss ich mir mal vorstellen, was für ein verfressenes Scheißblatt ich bin, dass ich das nach 25 Jahren noch weiß.
Ja, Moment, also ich habe meine Geschichte nicht zu Ende erzählt. Ich war mit meinem Vater im Kino in der Lichtburg mit Schneewittchen und ich erinnere mich noch daran, dass es Eis in Form von Biene Maya gab. Eis am Stiel in Form von Biene Maya.
Das weißt du noch, das Biene Maya Eis?
Ja, das weiß ich noch.
Kann es sein, dass einer der Hauptgründe unserer Freundschaft ist, dass wir einfach fette Kinder waren, die sich an so einen. Oh, Rein, es ist so schlimm, ne? Ich habe wirklich die Namen von Verwandten vergessen, aber ich weiß noch, was für ein Eisbecher ich mit meinen Großeltern im Panoramapark mit 8 Jahren gegessen habe. Also, keine Ahnung, wie die Schwester meiner Oma hieß, die war irgendein Scheißziege, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich da den Lakritzbecher gegessen habe.
Ja, die wichtigen Sachen bleiben halt hängen.
Ja, aber Reini, wer merkt sich denn sowas? Ich weiß, also ich habe wirklich so ein Rainman-Gedächtnis für Essen. Weißt du, wenn du bei mir theoretisch willst, mir so 100 Fotos von meinen Lieblingsspeisen hinwerfen, dann könnte ich die chronologisch sortieren, wann ich die gegessen habe. Ich weiß genau, in welchem Restaurant ich welche Speise hatte, und zwar mein ganzes Leben lang. Das ist die sinnloseste, weißt du, wenn ich mir jetzt wenigstens Rainman-mäßig so irgendwie Zahlen merken könnte oder Karten zählen oder so. Aber nein, ich kann nur diese eine Sache. Aber die kann ich gut.
Ja, immerhin.
Aber, hast du Rain Man gesehen, Reini? Doch, oder? Natürlich, ist ein Meisterwerk. Ich meine, du musst ihn gesehen haben. Ich meine, Reinhard, es ist, ey.
Weißt du, was das Schlimme gerade ist? Wir sind durch Zufall auf diesen Film gekommen und ich wollte ihn heute Abend bzw. morgen mit meiner Frau gucken, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und sie sagte,
du musst ihn gucken,
aber erzähl's nicht dem Bielendorfer, dass du den nicht gesehen hast.
Was? Du jämmerlicher Wurm, hast dieses Meisterwerk nicht gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Oscar für Dustin Hoffman, Oscar-Nominierung für Tom Cruise, den hast du nicht, es gibt so
einen. Den habe ich nicht gesehen.
Eigentlich beschreibt dieser Film unsere Freundschaft.
Also ich weiß, worum es da geht. Ja, ich weiß, worum es da geht. Es gibt da den einen Menschen, der gespielt von Tom Hanks. Ne, der...
Hast du gerade Tom Hanks gesagt?
Oder? Nee, Quatsch. Ist das mit Tom Hanks? Nee, das ist nicht Tom Hanks. Wer spielt denn da mit? Oder?
Ich habe doch gerade gesagt, wer für den Oscar nominiert war.
Ach, was weiß ich. Ey, dafür müsste ich dir zuhören.
Der Film ist... Also, Dustin Hoffman spielt Charlie Babbitt. Nee, warte mal. Ich verwechsel das jetzt gerade. Ist er Charlie Babbitt? Ist egal. Jedenfalls,
was? Hoffman, du weißt das nicht?
Der Film ist von Barry Levinson, 1988, Oscar-Nominierung für Tom Cruise, Oscar für, ich weiß nicht, ob er sogar das beste Originaldrehbuch und den besten Film bekommen hat, aber auf jeden Fall Oscar für Dustin Hoffman für die Darstellung eines Autisten namens Raymond, kann ja nicht Charlie Babbitt heißen, und der wird von seinem, ist es sein Bruder oder Schwager, egal, völlig egal, jedenfalls, nee, Schwager kann auch nicht sein, ist auf jeden Fall, er wird abgeholt von seinem Bruder, Stiefbruder, sonst was, gespielt vom blutjungen Tom Cruise, der heute noch so aussieht wie damals. Und der nimmt ihn mit auf eine Reise, weil er merkt, dass er in diesem betreuten Wohnen nicht glücklich ist und weil er relativ schnell checkt, dass man ihn missbrauchen kann, um Glücksspiel zu gewinnen.
Aha.
Weil Raymond in der Lage ist, Karten zu zählen, in Kartenspielen. Kein Mensch versteht in diesem Film, wie das überhaupt funktioniert. Ich weiß bis heute nicht, aber sie gewinnen einfach jedes Blackjack-Spiel, bis sie irgendwann verprügelt und rausgeworfen werden.
Oh, da gibt's diverse schöne Dokumentationen zu Kleine und auch den ein oder anderen Film, der das behandelt. Ich weiß gar nicht, 21 war das nicht, der hieß anders. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber Kartenzählen ist eigentlich, du brauchst dafür nur ein sehr, sehr gutes Gedächtnis beziehungsweise ein gutes Team. Also Kartenzählen macht man eigentlich nicht alleine, sondern das macht man im Team. Und man zählt quasi, während man spielt und immer nur kleine Einsätze macht, welche Karten schon gespielt wurden. Und wenn man in der Lage ist, sich zu merken, welche Karten schon gespielt wurden, kann man daraus ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit denn welche Karte noch im Deck drin ist und gezogen wird als nächstes. Wie gesagt, normalerweise machst du das
im Decks sind ja nicht 32 Kartendecks, oder?
Was?
Also da muss man jetzt sehr, sehr lange, also ich glaube doch mittlerweile wird doch wahrscheinlich jedes Casino der Welt so einen Automaten haben, was irgendwie die Karten beim Rücklegen immer wieder durchmischt, sodass man theoretisch auch die Karte, die man gerade hatte, nochmal kriegen kann, oder?
Nee, das ist schon so, also eigentlich ist das so, dass du irgendwie am Blackjack-Tisch dann mit, weiß nicht, 10 Decks, 5 Decks oder was auch immer, ich war noch nie im Casino und habe gespielt, spielst und damit ist gut. Also die werden nicht durchgehend durchgemischt. Und Kartenzählen ist auch nicht verboten, ist nur nicht so gern gesehen. Also, ne, weiß ich nicht, so vom Beine brechen bis sonst was.
Also ist nicht so gern gesehen, vom Beinebrechen bis sonst so. Für die Leute, die Blackjack nicht kennen, Blackjack ist ja letztlich, man spielt, jede Karte hat einen Wert und man muss auf 21 kommen. Wenn man drüber kommt, hat man verloren und man muss so gesehen mehr Punkte sammeln als sein Gegenüber. Es werden immer Karten gezogen, Bildkarten gelten, glaube ich, für 10.
Ne? Ja, 10 genau. Punkte.
Die normalen Zahlkarten gelten für ihre Zahl und ein Ass gilt für 1 oder 11. Darf man sich, glaube ich, auch 1 oder 10, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls, wenn du dann weißt,
1 oder 11.
Also, das ist ja der Trick beim Kartenzählen, ist, dass du dann weißt, wie viele von diesen Karten schon weg sind und du die Wahrscheinlichkeit dann einfach im Kopf haben kannst, okay, es können nur noch Bildkarten sein, also ich kann mir jetzt noch eine geben lassen.
Das ist das, was ich gerade erzählt habe, wenn du mir zuhörst.
Genau, aber nein, ich wollte nur den Zuhörern, die überhaupt nichts mit Karten spielen,
also, haben, ist erklären, ja gut,
warum Kartenzählen Sinn macht, Rainer.
Ja.
Und trotzdem muss man ja schon sehr lange, sehr kleine Einsätze spielen, damit es Sinn macht, dass man dann weiß, in dem Moment, okay, es muss jetzt diese Karte kommen.
Deshalb macht man aber das auch meistens im Team.
Du spielst dann 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro und dann irgendwie so, und jetzt 50.000. Ist natürlich ein bisschen ein Problem, dass die das dann auch checken, warum man jetzt plötzlich 50.000 setzt.
Ne? Ja, man macht das ja auch eher anders, dass man langsam mit den Einsätzen steigt, weil nur weil die Wahrscheinlichkeit gerade hoch ist, heißt es ja nicht, dass es passiert. Na, also Glücksspiel ist ja immer so ein Ding, man verliert bei Glücksspiel im Schnitt Geld, weil die Wahrscheinlichkeiten bei allen Glücksspielen, die es gibt, im Casino, bei, wie heißt das, Roulette und so, immer so sind, dass sie einen ganz, ganz leichten Vorteil nur fürs Casino haben. Also keinen großen, sondern nur einen ganz leichten Vorteil fürs Casino und damit gewinnt am Ende auf lange Sicht immer das Casino.
Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man macht, ne? Wenn man jetzt hingeht und spielt. Ich war zweimal in meinem Leben, also dreimal.
Ja.
Und dann musste eine Urlaubsreise abgebrochen werden, weil ich das gesamte Urlaubsgeld verballert habe. Das Casino von Teneriffa. Dementsprechend, ich bin recht empfänglich dafür, dass das schief geht. Weil ich wirklich so ein Typ bin, der sagt, das ist meine Zahl, alles auf die 24.
Das hole ich
zurück.
Haus
und mein Erstgeborenes, das hole ich jetzt zurück. es ist erschreckend, wenn du reichen Leuten im Casino dabei siehst, wie sie einfach ein Vermögen auf völlig banale Dinge schmeißen. Also ich war mal einmal in Dortmund mit Freunden, Grüße gehen raus, Chris und die anderen. Da war meine Frau auch bei und wir guckten einer so goldbehangenen, ich denke mal, die war hart spielsüchtig, aber auch hart wohlhabend, Frau zu, wie die einfach, es gibt ja beim Roulette alles mögliche, schwarz-rot, dann gibt es irgendwie ungerade Zahlen, gerade Zahlen, dann gibt es ja die Einzelzahlen, auf die du tippen kannst.
Ja.
Und die hat einfach das komplette Feld mit 100-Euro-Chips gepflastert. Also die hat in einem Zug irgendwie 3.000, 4.000 Euro rausgehauen. Und ich dachte, Alter, ey. Kannst du natürlich auch hingehen und kannst sagen, okay, wenn du jetzt mit einem 100-Euro-Chip auf der richtigen Zahl liegst, dann kriegst du halt was 32-fach, 36-fach.
Ja, irgendwie so. Also es ist so, wenn du wirklich alle Felder belegst, dann machst du keinen Gewinn dabei. Es gibt ja auch noch, du kannst ja nicht nur auf einzelne Felder legen, du kannst ja auch auf mehrere Felder jeweils legen.
Genau, vier Felder dann.
Ja, genau. Oder irgendwie, es gibt ja auch noch Rot oder Schwarz und die Null. An Rot und Schwarz kann man übrigens, oder gerade ungerade und der Null, kann man sehr schön erklären, warum das Casino immer einen leichten Vorteil hat. Wenn man mal als Beispiel annehmen würde, es gäbe nur Schwarz, Rot und die Null. Kannst ja sagen, du legst immer auf Rot und wenn du verlierst, dann verdoppelst du und legst auf Schwarz oder so, ne? Oder immer wieder auf Rot, sodass du sagst, wenn ich verliere, dann habe ich aber im nächsten Zug das Doppelte wieder zurück, bla bla. Funktioniert nicht, weil exponentielles Wachstum, das verstehen viele Leute noch nicht. Aber
das ist doch dieser alte Spielertrick, genau das, was du gerade beschrieben hast, ist doch diese alte Maßgabe, dieser Trick, dass man bei Rot-Schwarz immer setzen soll und dann hingeht. Und wenn man verloren hat, setzt man das Doppelte nochmal auf die andere Farbe.
Das funktioniert aber aus zwei Gründen nicht. Und zwar Nummer eins, du brauchst, um das machen zu können, verdammt viel Geld. Weil es kann passieren, dass du, sagen wir mal, 20 Mal hintereinander verlierst. Ne? Das ist ja nicht unmöglich, das kann passieren. Oder sagen wir, damit es einfach ist, 10-mal nacheinander. Ne? Dann bei 10-mal, also bei 10-mal geht es noch, aber wenn du, nehmen wir mal an, dein erster Einsatz ist 5 Euro, weil du willst ja was gewinnen, ne? Dann verlierst du. Dann machst du beim zweiten Einsatz 10, beim dritten 20, 40, 80 und so weiter. Ne? Also das geht sehr, sehr schnell hoch. Und du bist, wenn du 10 oder 12-mal verloren hast, ganz schnell in einem Bereich, wo du quasi dein gesamtes Geld eingesetzt hast. Ne? Also du brauchst eine Menge Geld, um diese Strategie zu fahren. Und dann hast du noch das Problem, dass das Casino trotzdem einen kleinen Vorteil hat, denn neben Rot und Schwarz gibt es auch noch die Null.
Stimmt. Das und ist der kleine Vorteil des
Casinos. Ja, genau. Und weil alle Spiele so aufgebaut sind, dass das Casino immer einen winzigen kleinen Vorteil hat, wirst du in Summe am Ende immer verlieren. Im Casino.
Naja, du verlierst in Summe ja am Ende immer allein schon dadurch, dass Menschen nicht aufhören können.
Ja.
Ich glaube, der Begriff der Glückssträhne ist so der Tod von so vielen Menschen gewesen, weil Leute an Glückssträhnen geglaubt haben. Ich glaube gar nicht, dass, also dafür ist es zum Beispiel auch, glaube ich, in Deutschland so reglementiert, weil es gibt ja viele Filme,
ah, leider nicht.
Magnet unter dem Roulette ist und so. Nein, aber so. Dass die Casinos bescheißen müssen, um zu gewinnen, das glaube ich gar nicht.
Nee, müssen sie
also
nicht.
Es gibt ja so Filme, da ist dann so ein Magnet und dann fällt die automatisch auf die Null, die Kugel und so. Das wäre auch zu offensichtlich. Sondern es geht, glaube ich, wirklich, dass dieses Rausmitteln durch den kleinen Vorteil, den sie haben. Ne? Also das einfach, die haben das unendliche Budget und können dich am Ende immer rauskegeln, weil du sowieso nicht aufhörst.
Richtig.
Die einzigen erfolgreichen Spieler sind die, die irgendwie so einen Peak erreicht haben. Also gesagt haben, ich habe jetzt irgendwie meine 100.000 gewonnen und jetzt gehe ich nach Hause.
Ja.
Der Klassiker ist aber immer, ich habe die 100.000 gewonnen und jetzt alles auf Rot.
Ja,
und dann
genau.
Bist du halt am Arsch.
Das, also es gibt ja auch professionelle Spieler, die dann Poker oder sowas spielen. Poker ist natürlich auch Glücksspiel, aber das kann man professionalisieren. Und professionalisieren heißt dann wirklich mit Taktik spielen, mit Wahrscheinlichkeiten und zu wissen, wann man gehen muss. Also ne, Turniere zu spielen und nicht mit Geld irgendwo im Hinterzimmer von, weiß ich nicht, vom China-Imbiss oder so.
Ein Film, der sehr gut ist, der sich darauf bezieht, ist Der schwarze Diamant mit, wie heißt er nochmal, Adam Sandler.
Ah, den habe ich, glaube ich, sogar gesehen.
Das ist komisch. Das ist ein Film, der einen total fesselt, wenn man ihn sieht. 2 Stunden lang sitzt du da und denkst, boah, Alter, bam, 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 bam. Es geht alles super schnell. Es geht um so einen professionellen oder semi-professionellen Spieler und dann dazu noch Juwelenhändler aus New York. in die Hände, also der so einen schwarzen Diamanten in die Hände kriegt.
Ja.
Und irgendwie sehr schnell checkt, dass der sehr viel mehr wert ist, als der Verkäufer gedacht hat, und dann in so eine Spirale der Katastrophe gerät, so, ne? Weil er alles immer wieder versucht, irgendwie noch mehr rauszuschlagen. Und der Film ist sehr schnell geschnitten, sehr gut, und Adam Sandler spielt völlig untypisch für ihn eine ernste Rolle, hat er, glaube ich, 3-4 Filme gemacht, die Punch Drunk Happy Love zum Beispiel, der auch sehr gut ist. Und bei Der schwarze Diamant, oder ich weiß nicht, im Englischen heißt der, glaube ich, anders. Alter, ist das ein düsterer Film. Da gibt es keine sympathische Figur. Er ist auch überhaupt nicht sympathisch. Trotzdem fiebert man irgendwie mit ihm mit. Och, süß, meine Frau hat gerade versucht, ein Niesen zu unterdrücken und hat dabei irgendwie so einen Mundfurz gemacht. So, das habe ich ja nie gehört. Wie süß war das? Sie wollte eigentlich machen und war dann... Das war so süß. Kannst du es nochmal machen? Nee. Naja, jedenfalls ist der Film empfehlenswert. Ich würde super gerne mal irgendwie ins Casino und spielen, aber wenn du die Leute da siehst, das tut einfach niemandem gut am Ende. So, es ist irgendwie so einer der Orte, von denen jeder weiß, wie Opiumhöhlen. Das hier tut einfach keinem gut.
Ja.
Da geht niemand in Anführungszeichen glücklich raus. Klar, es gibt auch ein paar kluge Gambler, die es irgendwie geschafft haben und auch schaffen, ihren Lebensunterhalt durchzustreiten, ne? Und
also,
Spielhöhlen.
Also so Turniere.
Was düster ist, finde ich, diese Automaten-Dinger. Das ist halt so richtig. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erlauben sollte.
Was, Glücksspiel?
Ich jetzt irgendjemand, ja, nee, Glücksspiel, aber diese Automaten. Weil das ist so, wirklich dieses, das ist für mich so, da geht erstens jede Mechanik, in Anführungszeichen, jede zwischenmenschliche Mechanik des Spiels verloren, weil du sitzt da halt nicht mit einem Roulette-Tisch und einem Geber, sondern du sitzt da einfach mit einem Computer.
Ja.
Niemand kann mir erzählen, also früher gab es ja zumindest diesen Automaten, der sich dann halt drehte, und wo eine Mechanik da drin war, ob du das Glück hattest, dass du jetzt deine 3 Zitronen oder so hast.
Ja.
Ne? Und heute ist es halt ein Computerprogramm, das dahinter steht. Und ich würde niemals gegen ein Computerprogramm spielen, gegen eine Mechanik, also gegen einen mechanischen Automaten, wo du vielleicht Glück hast, im richtigen Moment zu drücken, okay. Aber gegen ein Computerprogramm, was einen Algorithmus verfolgt und im Sinne von, ich fütter dich an, ich lasse dir 2-3 Gewinne kommen und dann ziehe ich dich richtig ab, das ist doch totaler Irrsinn. Also ist doch völlig klar, dass das nicht fair ablaufen kann.
Ja, du weißt es halt nicht, ne? Du kannst halt nicht reingucken. Ich meine, kannst du bei einem Automaten auch nicht, aber so bei Elektronik ist das halt noch verdeckter irgendwie. Da hat man das Gefühl, da hat man gar keine, also Kontrolle in Anführungszeichen, wobei das bei so einem mechanischen Ding auch eher eine Illusion ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich habe auch mal in so einem Casino an so einem, beziehungsweise in so einem Spielding an so einem Automaten gestanden und dachte auch so, okay, wie funktioniert das jetzt, was soll das, ne? Hab mal so einen Fünfer reingeschmissen, mir das angeguckt und der ist dann irgendwie auch nach 5 Minuten durch, ne? Und du hast auch keine Ahnung, was da wie wo passiert ist. Und diese ganzen digitalen Slot-Machines, ne, mit irgendwie, weiß ich nicht, 20 Gewinnlinien oder sonst was, die sind schwierig, also sehr, sehr schwierig und problematisch, weil die sind zwar gesetzlich reguliert, wie lange ein Spiel mindestens dauern muss und wie viel höchstens eingesetzt werden darf und so weiter und so weiter, aber unsere Politik steckt halt richtig, richtig tief im Arsch der Glücksspiel- und Automatenhersteller, also dieser Industrie, und das führt dazu, dass diese Gesetze, die gibt es zwar, aber die kann man, also die sind sehr leicht auszuhebeln, und diese Slot-Machines sind genau darauf ausgelegt, dass sie Mechanismen bedienen, die Leute immer weiterspielen lassen. Also zwischendurch kleine Belohnungen und möglichst halt dranbleiben, also so eine Sogwirkung. Und ich finde auch, dass man sowas härter regulieren muss, und wo wir gerade bei dem Thema sind, Online-Glücksspiel gehört verboten. Punkt.
Ja, also finde ich auch, und da gibt es ja auch diese absurden Regelungen, Hyperino mit hyperschneller Auszahlung, sagt uns die blonde Klobürste aus dem Norden. Ich muss jedes Mal würgen, dachte, wenn ich HP Baxter dabei sehe, wie irgendwie armen Spielsüchtigen für ein paar Euro dann auch noch, das wäre für mich eine Sache, für die ich niemals Werbung machen würde.
Nee,
niemals,
ich auch nicht.
Niemals. So tief kannst du nicht sinken, dass du für so eine scheiße Werbung machst, weil es ist einfach so unmoralisch, weil du genau weißt, da geht keiner dran, der nicht irgendwie ein Problem hat. Das ist nicht der nette Familienvater, der mal 10 Minuten abschalten will, der da spielt, sondern es sind die Leute, die Aschfahl mit irgendwie einer Kippe im Mund da sitzen. Ich meine, Özcan hat eine Nummer über die Spielothek, weil sehr viele Menschen aus dem orientalischen Raum, aus irgendeinem Grund hat er mir das immer erklärt, woher das kommt, eine große Affinität dazu haben. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Türken in Deutschland, die auch in den Spielotheken umhängen, auch Deutsche, nicht falsch verstehen. Aber das ist wirklich so ein bisschen so ein türkisches Klischee, der Typ, der an diesem Automaten steht mit so einer halben Kippe im Mund und während er redet, halt auf diesen Knopf drückt, die ganze Zeit. Und das ist wirklich, finde ich, also Online-Spiel-Dings und so, ja, natürlich ist der Mensch das eigene Glück geschmied und du kannst auch sagen, wir können keine Kippen mehr verkaufen, weil die bringen ja auch niemandem was Gutes. Eine Zigarette kauft niemand, der erstens nicht abhängig ist, zweitens gibt es keinen positiven Effekt vom Rauchen, gar keinen. Außer, dass du auf dem Pferd reitend, während du Kühe fängst, damit cool aussiehst, sonst gibt es keinen Effekt.
Wenn du mit dieser Selbstverantwortung, wenn du mit dieser Selbstverantwortung kommst, dann kannst du auch direkt alle Drogen legalisieren und zwar alles, ne? Weil ist ja jeder selbstverantwortlich dafür, ob er das jetzt macht oder nicht.
Das ist immer diese seltsame Argumentation. Bei der einen Sache greift die Selbstverantwortung, bei der anderen greift sie nicht so. Ne? Nur weil Heroin irgendwie beim ersten Schuss direkt abhängig macht und die Kippe erst beim 20. Zug, das ist für mich eigentlich kein Unterschied. Und dann kannst du mit dem gleichen Ansatz hingehen und könntest auch sagen, diese besonders Online-Spiel, die Spielotheken oder auch diese klassisch, Alter, das sind so düstere Orte. Ich war da ein einziges Mal drin. Ich weiß gar nicht mehr im Kontext. Da waren wir so im Abi, glaube ich. Und ich hatte einen Kollegen aus der Schule, der in sowas reinging, der meinte so, ey, lass uns doch mal rübergehen. Und ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt, weil du kommst in so ein, das ist ja nicht Las Vegas, sondern das ist Gelsenkirchen Innenstadt, ja. Irgendwie Spielothek, 24 Stunden offen, es riecht nach kaltem Schweiß und nach Kippenüberresten. Und dann sitzen halt einfach Typen auf so traurigen Kunstlederbarhockern und hacken wie die Irren in diese Geräte rein. Und das hat ja was sehr Mechanisches, was sehr Unmenschliches und auch was sehr Kaltes. Und du hast das Gefühl, also, was für eine Industrie dahinter steckt, wie riesig das ist. Das IMAX-Kino in Bochum, kennst du das noch?
Ja, klar.
Ja, da war ich als Kind zwei, drei Mal mit meinem Papa drin. Natürlich nicht öfter, weil es teurer war. Es ist teuer war, um da reinzugehen. Aber weißt du, was es ist? Das ist jetzt eine Spielothek, das komplette Teil.
What?
Das komplette Teil. Von oben bis unten ist eine Spielothek. Ja, da steht draußen dieses, weiß nicht, Sonnen- oder sonst was Zeichen dran. Das ist halt eine Spielothek. So. Jeder Rasthof, auf den du kommst, die Fernfahrer und so, ne, die sind ja auch oft in die Richtung gehend so. Jeder Rasthof, selbst wenn die keine Kaffeemaschine haben und wenn die dir um 11 Uhr abends noch nicht mal mehr ein Brötchen schmieren können, die Spielautomaten sind immer besetzt. Immer. Und denkst du, das ist einfach krass, dass das so, dass wir so wenig Anstand im Umgang mit Menschen haben, dass wir solche Sachen freigeben, obwohl wir wissen, dass es universell schadend ist.
Mach's halt,
niemand erzählen,
machst halt viel Geld mit, ne?
Also, dass das gut ist. Ja, gut, Reini, aber mit Koks machst du halt auch viel Geld.
Ja, oder ich weiß, aber das
so. Deswegen kann ich mich nicht an den Bahnhof stellen und sagen, hier, komm,
nein, natürlich nicht. Ich will das ja auch nicht rechtfertigen, aber diese Industrie ist so, also die gibt schon so lange und die ist so festgetreten und der Staat verdient ja auch gut daran mit, ne? Also die Steuern und alles, die er dadurch bekommt. Also der Staat verdient daran ordentlich mit und es ist also gerade dieses Online-Spielen finde ich deutlich, deutlich problematischer noch als die Orte, also ja, diese traurigen, dunklen Orte, die du gerade beschrieben hast. Denn diese diese Online-Spiel-Casinos sind 24 Stunden am Tag rund um die Uhr erreichbar, ohne aus dem Haus zu gehen und ohne jegliche Kontrolle, wie viel dort ausgegeben wird. Ne, also es gibt zwar so gesetzliche Regelungen und so freiwillige Selbstkontrolle, dass ein Spieler nur so und so viel einzahlen darf im Monat, aber das kümmert die alle einen Scheiß. Entweder die halten sich nicht dran oder es ist so einfach zu umgehen, wie irgendwie das Banner von einer Pornoseite, sind sie 18? Ja. Ne? Also das ist so dumm. Und wie viel Einfluss die haben, ne? Oder wie viel Einfluss diese Industrie, welche Verbindung die in die Politik hat, sieht man daran, dass das ja bei der Werbung, die du angesprochen hast, mit H.P. Baxter und so ja immer drunter stand oder danach kam, für Leute aus Schleswig-Holstein oder mit ständigem Wohnsitz, genau. In bla bla bla. Ne?
Auch so ein geil. Ne?
Das ist so ein Feigenblatt, ne? Also so, ja, du darfst ja aber nur spielen, wenn du aus Schleswig-Holstein kommst. Ja, ja, mache ich. Warum ist denn Ihr Zugangsknoten zufällig in Frankfurt, mit dem Sie sich gerade einloggen? Ja, ich benutze ein VPN immer aus Schleswig-Holstein nach Frankfurt. Deshalb ist das so. Ach so, ja, dann genau. Ist das ja kein Problem. Es ist bescheuert. Und das liegt daran,
dass die Gesetzgebung in Bezug auf Online-Recht in Schleswig-Holstein laxer oder Online-Spiel laxer ist als in anderen
Bundesländern. Ja, genau. Ja, Moment, war. Denn das ist ja ein Problem, dass das dann illegal von außen gemacht wurde. Aber das hat man mittlerweile geändert. Ich glaube, in diesem oder im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, es ist jetzt in ganz Deutschland erlaubt.
Ah, okay, jetzt darf man sich überall ruinieren.
Ja, ist top, oder?
Das ist
so cool. Widerwärtig. Naja.
Ich finde, also wo ich dann wieder, wo ich ja auch selber schon mal gewettet habe, jetzt hier so Online-Wetten, finde ich, geht wieder irgendwie ein bisschen, nicht falsch verstehen, aber so B-Win oder so, da bin ich ein bisschen weniger kritisch. Nicht, weil da nicht genug Menschen ihre Existenz mit zerstören, das ist immer noch sehr kritisch, aber du hast einen Mechanismus, der nachvollziehbar ist. Du gehst hin und du sagst hier, ich setze 50 Euro, dass der BVB gewinnt, weil ich bin BVB-Fan. Dann gewinnt der BVB und du bekommst dein Geld und gut ist.
Ja.
Natürlich gibt es auch dort genug Suchtmechanismen, die dahinter stecken, irgendwelche abstrusen Wetten, weißt du, so, da erstens kannst du auf jeden Scheiß wetten, welcher Stürmer das erste Mal ausrutscht im Rahmen des Spiels. Also du kannst halt, ich habe das beinahe 10-mal gemacht, Bibeln oder so, oder ein anderes, wir wollen jetzt keine Werbung machen, es gibt ja auch genug andere, sag mal irgendwelche anderen Reine, die ich nicht kenne, weil
ich habe keine Ahnung.
Ja, gut, also es gibt auch
sagen wir Online-Sport-Wetten oder irgendwelche Wetten.
Online-Sport-Wetten.
Es gibt ja auch so Wetten, wo du drauf wetten kannst, wann der Papst stirbt und so.
Genau, darauf kannst du halt auch wetten, wann der Papst stirbt. Das jetzt nicht bei denen, aber du kannst auf jeden Fall in England. Kannst du auch irgendwie wetten, ob das neue Baby von Harry und Meghan ein Mädchen oder ein Junge ist oder so ein Scheiß. Aber da würde ich halt immer sagen, ja, sehe ich auch kritisch, aber du hast einen erkennbaren Mechanismus. Diese Mannschaft gewinnt, dieser Stürmer schießt ein Tor, bla bla bla. Und darauf hat zumindest der Wettanbieter keinen Einfluss.
Wenn er nicht die Mafia die Finger, nein, aber er hat keinen Einfluss, das stimmt.
Er hat darauf keinen Einfluss.
Trotzdem, also.
Aber bei High, High, Hyper, was auch immer,
ja.
Da haben die auf jeden Fall theoretisch einen Einfluss. Ob sie ihn nutzen oder nicht, jetzt mal außen vor, machen sie natürlich überhaupt gar nicht. Aber das finde ich sehr, sehr kritisch, finde ich sehr schwierig.
Ich glaube, haben sie da auch nicht, müssen sie auch nicht. Ne? Weil auch da ist das wieder so, dass die Wahrscheinlichkeiten so, also die Spiele so designt sind, dass das Casino einen leichten Vorteil hat. Und die müssen nicht bescheißen. Also das ist ähnlich wie bei den Sportwetten. Aber ich sehe trotzdem den Punkt, den du erklären möchtest, dass das in irgendeiner Form bei den Sportwetten halt nachvollziehbarer ist. Ne? Beziehungsweise bei Sportwetten zum Beispiel, natürlich ist da auch Glück dabei, aber trotzdem kannst du ja mit deinem Fußballwissen deinen Tipp beeinflussen, sagen wir mal. Also du kannst so Educated Guess, wie man es so schön nennt, machen. Ne? Du hast halt Hintergrundwissen und kannst raten und dann tippen. Das ist was anderes, als an der Slot-Machine auf den Knopf zu drücken und zu gucken, was passiert. Trotzdem, wie du schon sagst, gibt es auch da reichlich Leute, die halt in die Spielsucht abrutschen und damit Probleme haben. Deshalb, wenn wir sowas wie Sportwetten haben, brauchen wir dort funktionierende Mechanismen, halt Spielerschutz. Ne? Und Spielerschutz bedeutet...
Ich habe, glaube ich, mal erzählt, dass ich mal mit einem Kollegen, Berufskollegen, also hier aus meinem Comedy-Bereich, war ich in einem Imbiss irgendwo nachts, war Frankfurt oder so, und wir unterhielten uns, bestellten irgendwie eine Pizza, weil da ging gar nichts mehr in dem Laden. Und während er die bestellte, guckte er mich irgendwie an und schob 50-Euro-Schein in so einen Spielautomaten rein. Ich sag so, Alter, hast du gerade 50 Euro da reingezogen? Er sagt, ja, ich mach nur ganz kurz. Und nach, weiß nicht, 4-5 Minuten war die Kohle weg. Ne? Und ein Jahr später oder so machte der auch öffentlich, dass er irgendwie, oder so semi-öffentlich, also in meinem Bereich, dass er ein massives Problem hat und jetzt mal aussetzt und so. Also auch vom Job aussetzt, weil er in die Klinik musste. Und ich dachte so, krass. Ne? Also,
ja.
Aber der hat mir das an dem Abend verkauft, wie, ja, ach, ich mach das zwischendurch mal, wenn ich mal ein bisschen Spaß dran haben will. Und denkst so, man schiebt halt nicht 50 Euro in so einen Automaten, wenn man mal ein bisschen Spaß haben will.
Ja.
Quatsch. Reini, eigentlich wollten wir auf die Frage unserer Hörerin raus.
Ja, eigentlich schon. Damit haben wir mal angefangen.
Ja, das hat gut funktioniert. Es war Lieschen Müller. Danke, Lieschen Müller, an deine liebe Frage erstmal. Welcher Typ von Zombie-Apokalypse-Überlebender wärt ihr?
Schwierig. Also, schwierig. Nee. Also, ich habe ja das Problem, ich kann ja nichts. Also, nichts richtig. Ne? Das heißt, so richtig gut über. Also, ich wäre so ein Schmarotzer-Überlebender.
Du bist eigentlich so schon nicht überlebensfähig. Weißt du, das ist das Problem. Auch ohne Zombie-Apokalypse ist es ja schon schwierig. Sonka ist der einzige Grund, warum du nicht irgendwo darbend in der Ecke liegst, mit einem halb aufgegessenen Dönerrest im Mund. Und dementsprechend, wir brauchen, um dich umzubringen, brauchen wir keine Zombie-Apokalypse, Reinhard.
Nee, ich weiß, ich wäre wahrscheinlich jemand, der, wenn da einmal die Zombie-Apokalypse kommt, sich bis an die Zähne bewaffnet und irgendwie verbarrikadiert.
Prepper, Reini.
Ja.
Ab sofort mit doppelt so viel Schrotflintenmunition.
Was?
Nee, du wärst der geile Wissenschaftler-Typ in so einem Überlebenden-Camp. Du wärst der Typ, der den ganzen Tag an so einer Tafel stehen würde und sagen würde so, Leute, ich habe das mal ausgerechnet. Wenn sich die Zombies weiter so exponentiell vermehren, dann haben wir keine Chance mehr. Der nächste Winter wird hart. Wir müssen nun die Kinder grillen. Und dann gucken alle so ihre Kinder an und so, was?
Und irgendwann fällt denen auf so, eigentlich brauchen wir diesen dicken Wissenschaftler nicht.
Und eine Stunde später hast du so einen Stock im Arsch und bist immer so ein Feuer gewürzt. Aber ich kenne die binomische Formel und die Fibonacci-Zahlen. Ihr braucht mich. Ohne mich werden die Fibonacci-Zahlen vergessen. Genau, das könnte theoretisch sein. Ich wäre, glaube ich, der irre Waffennarbe. Also so der richtig irre, weißt du, der so dann anfangen würde zu behaupten, er käme aus Texas, obwohl er aus Gelsenkirchen-Rotthausen kommt, mir so einen coolen Namen geben würde, so Bird oder Clint oder so.
Hast du und schon mal eine Waffe abgefeuert?
Nein, noch nie.
Siehst du? da bin ich dir ein Stück voraus.
Stimmt, du warst mal auf einer Shooting Range in Amerika oder so.
Nee, nicht. Ich war in einem Schützenverein mal. Also nicht Mitglied, sondern ein Bekannter hat mich mal mitgenommen und ich habe auf dem Schießstand mal ein bisschen, also rumgeballert ist zu viel gesagt, Zielschießen konzentriert. Und ich, also so sehr ich es verabscheue, dass zum Beispiel in den USA waffenfrei verkäuflich sind und ich finde, dass sowas hart geregelt werden muss, finde ich die Faszination, also die Faszination dafür kann ich trotzdem nachempfinden, dass Leute...
Lass mich mal nachdenken. Nee, habe ich wirklich nicht. Nee, ich habe noch nie eine Waffe abgefeuert. Ich hätte mal die Gelegenheit gehabt bei Alle gegen einen, weil wir hatten einen Sportschützen da, der so ein. Wir haben ein ganz cooles Experiment bei Alle gegen einen damals in meinem Fernsehshow, wie ich mir gedacht habe, wo wir einen Schützen mit seinem Gewehr durch Papierblätter haben schießen lassen. Auf so einer
Schule.
Wir wollten gucken, wie viele Papierblätter braucht es, hintereinander gehängt, so im Abstand von 1 Zentimeter, um die Kugel zu stoppen. Es waren so 240 oder so. Ist natürlich anders. Wenn du jetzt in Papierhaufen, also so einen Druckerpapierhaufen reinschießt, dann stoppt er das auch so. Aber wenn du dazwischen Luft lässt, das war ein ganz cooles Bild. Und es war auch gar nicht so leicht zu machen, weil man musste halt, erstens musste der sehr genau treffen. Und zweitens fiel die Kugel ja ab einem bestimmten Punkt ab. Und man musste halt alle Blätter nachgucken, wo ist sie denn noch durchgegangen. So, das war ziemlich zäh so in der Machart, aber ich fand das Experiment ganz cool. Und auch, ich weiß gar nicht, ob der mir das angeboten hat, ob ich Bock habe, das auch mal abzuschießen, aber ich glaube, ich habe nicht mal das Interesse dran gehabt. Und dafür war ich bei der GRA, bei der German Rifle Association, die waren nämlich so nett, uns ihre Shooting Range, ihren Schießplatz da zu leihen für das Format. Und man muss sagen, die waren alle sehr nett, ich will niemandem auf die Füße treten. Aber es waren schon so die Typen, die in den USA halt bei der NRA wären. Ne? Also es waren schon so USA, wir holen uns unser Parlament zurück. Ja, ne? Und deswegen, ich weiß auch nicht. Und ich habe kein Bedürfnis danach gehabt, obwohl ich ja wirklich leidenschaftlicher Ego-Shooter-Spieler und so bin. Ich glaube schon, dass einem das eine Wahnsinns, also Macht gibt oder ein Wahnsinnsgefühl gibt. So.
Ja, ich habe kein Großkaliber-Zeug durch die Gegend geballert. Ich habe mit Kleinkaliber geschossen und mit so einer wirklichen Sportpistole, die auch nicht mehr wirklich viel mit so einer Pistole, wie man sie aus Film und Fernsehen kennt, also womit irgendwie der Detective um die Ecke kommt, gemeinsam hat, sondern so eine Sportpistole hat dann wirklich so einen Griff, der irgendwie so um die halbe Hand rumgeht, wo du so diverse Stücke also aus Holz anpassen kannst, dass die genau an deiner Hand sitzen. Also du nimmst dir die Waffe erstmal und stellst den Handgriff auf deine Hand ein, um die dann, also damit das passt und so.
Damit es nicht zu einem verkehrten Schuss kommt oder damit sie genauer ist?
Nee, damit sie genauer ist, damit du die genau in der Hand hältst halt. Also damit du die ruhig in der Hand halten kannst und ganz langsam atmest, dann die Waffe hebst, ausatmest und dann halt langsam feuerst. Und die dir halt, weiß nicht, damit der Rückschlag auch nicht zu sehr verzieht und so. Also du kannst die damit schon ordentlich fest in der Hand halten. Aber es ist, vom Aussehen her hat das nicht so viel mit einer Pistole zu tun, wie du sie jetzt irgendwie aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Bildern oder so kennst. Also Sportpistolen sehen schon aus wie Knarren, aber ein bisschen anders. Und ich habe da mit so einem Kleinkaliber geschossen, mit irgendwie einem Magazin mit, weiß nicht, 8-9 Schuss drin oder so. Und mit so einer Pistole, wo man jede Kugel einzeln nachladen muss, dann so auf 50 Meter Entfernung. Und das war jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so, haha, ich habe Macht in der Hand oder so, sondern es ist einfach ein Gerät, wo du mit einer kleinen Explosion ein Projektil auf eine 50 Meter entfernte Scheibe ballern kannst. Und also es ist, mir ist klar, dass das eine Waffe ist, aber es ist in dem Moment trotzdem ein nettes Spiel. Ne? Also das ist wie Bogenschießen oder so, nur ein bisschen explosiver. Das macht halt Spaß und irgendwie sich bei diesen nachladenden, also ich habe zum Beispiel, also ich war öfter mit und habe dann die meiste Zeit auch einfach nur mit einer Luftpistole geschossen, weil mir das auch Spaß gemacht hat und ich brauchte nicht unbedingt da wirklich richtige Kugeln mit Schwarzpulver und sonst was, also Luftpistole fand ich auch super und da kannst du im Grunde das Gleiche lernen, hast halt weniger Rückschlag, aber ich kann nachvollziehen die Faszination für die Mechanik, also wie simpel teilweise die Mechanik ist, aber trotzdem wie faszinierend ausgeklügelt das funktioniert. Dass zum Beispiel so eine Pistole, wenn du einen Schuss abfeuerst, halt einmal die Patrone zündet, nach vorne das Projektil rausbeschleunigt. Das wird dabei ja noch gedreht, also so Läufe sind immer so leicht gedreht, gefräst, damit es halt sich dreht.
Ich glaube, viele Leute denken auch, dass die ganze Patrone daraus fliegt, wie im Comicfilm.
Ja.
Das ist ja nicht. Das ist ja nur die Spitze, ne?
Ja, genau. Es ist nur die Spitze. Dahinter ist die Treibladung und ein Zündplättchen und so. Da schlägt halt der, also die Pistole macht auch eigentlich nichts anderes, als mit dem Bolzen hinten da einmal feste gegen zu hauen. Ne? Das zündet dann halt, das zündet die Treibladung, hämmert die Patrone nach vorne raus, die wird wie gesagt in dem, also durch den Lauf der Pistole auch noch in Drehung versetzt, weil ein drehendes Objekt durch die Drehimpulserhaltung eine stabilere Flugbahn hat. Das kann man auch ganz leicht nachempfinden, wenn man mal einen Football geworfen hat. Der wird ja auch immer so angedreht, wenn man den wirft. Deshalb hat der eine Naht an der Seite. So Profispieler packen den halt hinten an der Naht und beim Werfen geben die dem noch so einen Dreh, also so einen Drall mit, weil der dann eine stabilere Flugbahn hat. Und das Gleiche passiert mit einer Pistolenkugel im Lauf. Aber diese Mechanik, ne, wie dann die Kugel vorne austritt, die Patrone dann ausgeworfen wird von der Pistole, die nächste aus dem Magazin nachgeladen wird und der Hahn quasi durch den Rückstoß wieder gespannt wird. Also diese komplette Mechanik, dass die nächste Patrone geladen wird, passiert zum Beispiel bei manchen Pistolen durch die Druckluft, die durch die Explosion entsteht. Also
so gesehen, ein sich selbst erhaltendes System oder selbstbefeuerndes System.
Ja, genau. Also so wie gesagt, so beschissen ich Waffen finde, so faszinierend finde ich die Mechanik und die Fertigung davon. Da gibt es ein paar gute YouTube-Videos, wo man sich zum Beispiel mal angucken kann, wie eine AK-47 funktioniert. Also rein mechanisch. Ist faszinierend.
Gilt ja so, als dass die gilt, habe ich auch mal irgendwie so ein GIF von gesehen.
Ja, genau.
Wo das so aufgefächert wurde und dieser Mechanismus da drin funktioniert, dass die Kugel nachgeschoben wird, weil ich meine, man muss sich ja überlegen, das ist ja wie, das ist so ein bisschen wie früher bei der Sendung mit der Maus, wenn irgendwas hergestellt wurde. Kennst
ja,
das noch?
Und genau.
Wenn Christoph in so eine Fabrik ging und dann gucktest du dir so eine Maschine an, die, keine Ahnung, Zahnstocher herstellt und dann haben sie es in Superzeitlupe gezeigt. Und dann wurde dir als Kind erstmal klar, was diese Maschine in so kurzer Zeit tut. Also, dass die irgendwie keinen Strohhalm oder was weiß ich, irgendwas zubereitet. In wahnsinnig kurzer Zeit, das ist wie und dann fallen die Dinger unten raus. Und das ist ja bei einer Kugel, bei einem Schuss genauso. Also wenn der AK-47 schießt, dann sind ja, keine Ahnung, 30 Kugeln die Minute oder so. Das heißt, es muss ja die ganze Zeit nachgeladen werden. Es muss ja immer zack, 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 zack hintereinander geschaltet werden.
Ja.
Dieser Mechanismus dahinter ist ja schon faszinierend. Und bei richtig krassen Waffen, was so an so einem Bomber dranhängt, wie nennt man das normal, keine Ahnung, das Minigun oder so, das ist ja dann richtig irre.
Ja, und also ne, genau auf diese, also auf diesem Niveau finde ich es faszinierend, weil ich die Mechanik dahinter faszinierend finde. Dass die Dinger am Ende gebaut sind, um Menschen zu töten, das ist die traurige Seite der Geschichte.
Ich würde es vielleicht gerne mal ausprobieren. Ich würde gerne einmal so eine Waffe abfeuern, aber ich glaube nicht, dass, also ich könnte mir nicht vorstellen, eine zu besitzen.
Nein, ich auch nicht.
Ich möchte sowas auch nicht in meinem Haus haben. Also die Relation der Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei mir zu Hause einbricht und ich Lust habe oder das Gefühl verspüre, auf diesen feuern zu müssen mit einer tödlichen Waffe, in Relation zu der Gefahr, die es bedeutet, dieses Ding im Haus zu haben und dann doch irgendwie der Sohn meines Bruders oder meiner Cousine oder sonst was mal irgendwie durch Zufall daran gerät oder was auch immer, ist mir einfach viel zu hoch.
Ja, also so, also Waffen zur Selbstverteidigung finde ich auch, also das ist auch jenseits von allem, was ich in irgendeiner Form für vertretbar halte. Also ich finde, unsere Waffengesetze die sind in Deutschland schon relativ hart, ne? Also zumindest für legale Waffen, was nicht bedeutet, dass es nicht terroristische Gruppen wie den NSU oder so gibt, die Waffen eventuell auch illegal besitzen. Andererseits jetzt auch nicht so hart, dass man nicht da dran kommt, wenn man es denn nicht drauf anlegt, ne? Aber zumindest sind sie schon mal härter als in den USA und das ist auch, also zumindest in dem Schützenverein, in dem ich war, das war in so einem Dorf, in so einem kleinen, also wo ich halt mit war, dass die Leute dort das wirklich als Sport betrieben haben, natürlich auch als Hobby und so, und die Leute, also von den, ich weiß nicht, wie viele Leute ich da getroffen habe, so 8, 9 Leute oder so, war die Hälfte von denen nebenberuflich Jäger. Also die das auch.
Zack die Bohne, sagte die große deutsche Philosophin Gina-Lisa Lofink einmal. Ihr merkt, jetzt klinge ich wieder, als wenn ich nicht in eine Konservendose sprechen würde. Das ist der Punkt, als ich gemerkt habe, dass wir das falsche Aufnahmemikro verwenden.
Ja.
Und ich sage bewusst wir, obwohl Rainer nichts dafür kann. Weil einfach alles im Leben teilen auch wichtig ist. Auch Schuld teilen ist wichtig.
Ja,
es tut mir leid, Rainer.
Ist es. Also es gibt auch so Momente, wo einer die Schuld für alle auf sich genommen hat, so Jesus oder so. Aber das sind wir ja nicht, ne? Ich spreche mir die Schuld zu, dass ich dir vertraut habe, dass du das hinbekommst.
Also bist du im weitesten Sinne fast alleine schuld.
Ja, eigentlich bin ich allein verantwortlich. Falls ihr euch wundert, ich konnte es auch nicht hören, weil wir telefonieren während der Aufnahme, weil der Basti halt am Arsch der Welt ist und da ist zu wenig Internet, um ordentlich aufzunehmen.
Ach, Rainer,
wir sind ja immer noch in Deutschland.
Naja, sowas kommt mal vor. Ja, wir sind noch in Deutschland. Das ist das Bittere. Ich ziehe ja jetzt auch um und habe auch von der Community mir schon Tipps eingesondert, weil in meinem neuen Wohnort, der sich aber immer noch in Köln befindet, kann ich nur ein Fünftel meines bisherigen Internets empfangen.
Du hattest in deiner alten Glasfaser, oder? In deiner alten Wohnung, also Fiber to the Basement?
Ja, in meiner alten im Fiber to the Basement, Baby. Und jetzt habe ich halt nur VDSL mit der stillen Hoffnung auf 175 Mbit. Ich glaube, wir werden irgendwo bei 50 Mbit landen. Damit kann man auch noch leben. Das sind 5 MB die Sekunde, aber es ist halt irgendwie nicht mehr geil.
Ja,
im Moment war es einfach so geil, weißt du, als dann irgendwie ein neues Spiel hier als Resident Evil 8 Village entschieden und hier Games Planet uns das rübergeworfen hat, da habe ich das, glaube ich, ungelogen in 7 Minuten runtergeladen gehabt rein. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn ein neues Spiel 7 Minuten runterlädt.
Ja, viel wichtiger, viel wichtiger nicht, aber genauso wichtig ist auch der Upload, ne? Der ist bei VDSL meistens auch zum Kotzen. Und das ist doof, wenn man streamen möchte und so.
Aber der bleibt eigentlich gleich, Reini. Also der ist 40 Mbit und der war vorher 40 Mbit.
Echt, du kriegst
also
50 runter und 40 hoch?
Naja, ob ich 50 runter kriege, weiß ich nicht. Also ich zahle jetzt für 175 runter, aber ich, ne, also es ist halt, weiß es ja noch nicht,
wir
wohnen da ja noch nicht, Reini.
Ja,
aber
wir
wollten
sehen.
Ja eigentlich noch ganz kurz hier in guter Tonqualität über die Zombie-Apokalypse reden.
Richtig, nachdem wir mit Amerikanern und Waffen aufgehört haben, als uns aufgefallen ist, dass wir die Tonqualität verkackt haben. Und ich betone wir, weil ich dich in Schutz möchte.
Es gibt auf jeden Fall eine kleine Empfehlung von Basti Bärchen, nämlich wenn ihr mal einen schönen Zombie-Film sehen wollt, den sehr viele Menschen nicht gesehen haben, Dead Bodies mit Nicholas Hoult, das ist der Junge aus aus About a Boy, der vor ein paar Jahren mal Jennifer Lawrence gedatet hat, dieser glückliche Bastard. Und der spielt in einem sehr schönen Zombie-Film mit Dead Bodies, der darum geht, dass Zombies ein Selbstbewusstsein haben oder eine Bewusstseinsebene haben.
Ah.
Und er erzählt aus der Sicht eines Toten. Das ist echt ganz lustig.
Den habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Sind die?
Also er beginnt irgendwie damit, dass er auf dem Flughafen rumschnappt, ja, genau, und dann steht er an so einem... steht er da irgendwie an so einer Bar und neben ihm steht so ein Typ, der nur noch ein halbes Gesicht hat und sagt dann so, hier, das ist Jerry, das ist mein bester Freund. Und Jerry frisst währenddessen irgendwie so die Blumen, die da verrottet auf dem Boden liegen und sagt so, wir haben noch nie ein Wort gewechselt, ich liebe ihn sehr. Und dann Jerry kann halt nur so machen. Ja, ist echt ein sehr, sehr netter Film.
Den habe ich auch gesehen, der ist sehr, wirklich sehr sehenswert, also sehr witzig auch.
Einfach eine schöne Idee. Also Zombie-Apokalypse.
Ja.
Du wärst der verrückte Wissenschaftler an der Kreidewand. Ich wäre der Typ, der sich auf einmal Bird nennt. Bird Bielendorfer. Und der so eine krasse Gun zu Hause hätte. Einfach der alles wegwemsen würde. Ich glaube, ich würde nicht lange überleben, Reini.
Nein, weil allein du schon, dich selbst
nach drei Tagen
würdest.
Chili con Carne.
Da bin ich sehr sicher.
Entweder sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selber erschieße. Ich bin wahrscheinlich der Typ, der auf so eine unwürdige Art und Weise stirbt, weil er aus Versehen in seine eigene Waffe geguckt hat, um nachzuschauen, wo die Kugel ist.
Ja.
Wo ist sie denn? Warte mal, klick, klick, wo ist sie? Ja, ich sehe sie nicht, klick, bumm. Also ich wäre sehr wahrscheinlich der Typ oder der verhungern würde, weil er nach drei Tagen keine Lust mehr auf Dosensuppen hat. Dafür habe ich nicht gebucht. Ich möchte keine Dosensuppen essen.
Wird schwierig in der Zombie-Apokalypse, weil irgendwann gibt es nur noch Dosensuppen.
Ja. Oder ich würde mich freiwillig beißen lassen, um einfach als Walker durch die Gegend zu laufen, rein. Hier ist auch nicht so schön. Was mit dem Arm?
Ich weiß nicht, so als Mitläufer? Hirnlos.
Als Mitläufer. Hey, hallo. Hast du noch so ein Querdeckenhütchen auf? Hören Sie auf, in mein Gesicht zu filmen.
Aber
so ein Depp von den Querdenker merkt eine Woche nicht, dass er mit einer Gruppe Zombies unterwegs ist, weil er der mit am wenigsten Gehirn ist.
Wenn du ihn interviewen würdest, würde er auch sagen, was, Zombies? Ich sehe hier keine Zombies. Das ist genau wie mit den Nazis. Na, was, Nazis? Nein, hier sind keine Nazis mit auf der Demo. Also das haben wir nicht. Wir sind der Widerstand.
Nazis. Und was, im Hintergrund lüft dieser lustige Holländer rum, der sich immer als Hitler verkleidet.
Ja, und hier der Volkslehrer, dieser komische Typ.
Der Volkslehrer.
Ganz schlimmer Mensch. Nochmal ernsthaft zur Zombie-Apokalypse. Ne? Ich glaube, wir alle sind so verwöhnt von der Zivilisation, dass wir, also ich glaube, viel länger als zwei Wochen würde kaum einer von uns durchhalten, oder?
Glaube ich auch nicht.
Also allein, ich meine, man soll ja laut Katastrophenschutz hier Empfehlung Essen für zwei Wochen zu Hause haben. Und Wasser.
Ist das so zwei Wochen? Mehr ist nicht?
Nee, ich glaube, zwei Wochen sollte man selber überbrücken können. Du sagst mehr nicht, aber jetzt guck mal in deinen Kühlschrank oder beziehungsweise guck mal in deine Küche. Könntest du dich mit dem, was du dort hast, zwei Wochen versorgen? Vor allem Wasser und so?
Nicht wirklich.
Ja,
also
genau.
Nach einer Woche wäre mein Vorrat an Gewürzburgen aufgebraucht, glaube ich.
Nee, ich glaube, das größte Problem ist Wasser. Also wer hat denn schon Wasser zu Hause irgendwie stehen? Also
ja,
ich meine,
Reini,
ja, so ein paar
seit,
Kästen.
Seit ich Bear Grylls dabei zugesehen habe, wie er Brackwasser per Schlauch in seinen Arsch geleitet hat, weiß ich kann immer überleben. Wusstest du das, dass man Brackwasser, wenn man das, weil der Darm ist mehr in der Lage, oder ist ja auch irgendwie ganz logisch, der Darm resorbiert oder zerstört Bakterien, und wenn man sich das Brackwasser anstatt es zu trinken, wo es dich im Magen, warum eigentlich, im Magen ist ja Säure, es wäre eigentlich schlimmer, aber jedenfalls der Darm resorbiert das besser, und dann kannst du auch sehr verdrecktes Wasser kannst du durch deinen Arsch trinken.
Okay, das habe ich noch nicht gehört und das finde ich, das macht komische Bilder in meinem Kopf.
Reini, wenn wir die Zombie-Apokalypse bricht aus, und ich muss dich am Leben halten, dann würde ich dir einfach einen Gartenschlauch in deinen Arsch rammen und würde da ordentlich Brackwasser reinlaufen lassen.
Heißt das, wenn ich eine Arschbombe ins Schwimmbad mache, habe ich eigentlich nur einen Schluck getrunken, oder?
Also wenn du die Bäckchen richtig weit auseinander drückst, dann ziehst du dann schon, Rani. Ja. Dann ist es einfach ein a little nip. Weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, bist du in der Lage, dich am Leben zu halten. Also es gibt wirklich diese Szene. Es gibt ja so ein paar Bear Grylls, für die, die ihn nicht kennen. Das ist ein Survival Instructor aus England. Eigentlich ein sympathischer Typ. Aber der geht halt einfach irgendwie noch eine Stufe weiter, wenn er dann irgendwie eine Kuh erschießt oder eine tote Kuh findet und dann das Gras aus dem Labmagen oder aus dem Pansen rausnimmt, das zerdrückt und trinkt. Und dann sagt so, yeah, very good water, I like it. Oh. Nee, er spricht britisches Englisch dabei. Und er macht halt einfach Sachen so, weiß ich nicht, wo du so denkst, hey, komm, dann halt doch lieber tot. So, weißt du, also einfach lieber, will ich nicht überleben. So, ich möchte einfach nicht meine eigene oder seine Pisse trinken, das geht ja noch so. Aber hier irgendwie sich dann so einen Schlauch in den Hintern rammen und sich da so Dreckswasser aus so einer Tonne in den Arsch laufen lassen, finde ich, ist kritisch.
Ich kriege ja schon immer so einen leichten Würgereflex, wenn du irgendwie so Survival-Menschen siehst, die dann irgendwie so ein abgefaultes Stück Holz umdrehen, irgendwie so ein Stück abbrechen, darunter dann so eine fette Made oder so, die, na, so der, weiß nicht, der, wie könnte man es bezeichnen, der Kinderriegel des Outdoor-Survivals. Ne? So
der
innenweiße Creme, außen knackig.
Das sind von so Hornkäfern oder
Buff
so, die haben so richtig gebeißelt.
Also da denke ich auch so, ich verreck einfach, ist egal.
Ich glaube, das Einzige, woran er wirklich mal gescheitert ist oder knapp gescheitert ist, waren frische Ziegenhoden. Das ist wohl eine Berber-Spezialität, da wurde dann so eine Ziege geschlachtet oder ich glaube auch nur kastriert, ich war eins von beiden. Jedenfalls ist das feinste Zeichen, sind die Hoden, frisch warm aus dem Hodensack geschnitten und man sieht ihn, wie er da drauf beißt. Und ich meine, der Typ, der hat wirklich schon, keine Ahnung, der hat halt schon tote Waschbären von der Straße gefressen und so und er bricht halt. Und das Krasse ist, er muss halt versuchen, gegenüber diesen Berbern, die das gerne essen, nicht unhöflich zu sein. Ja. Und man sieht halt einfach in seinem Gesicht, wie er sich davon abhalten muss, einfach alles voll zu kotzen. Weil es schon sehr grenzwertig ist. So. Frische Ziegenhoden, Reini, sollte dir das mal jemand anbieten und sollte sagen, hier, ich habe gerade frische Ziegenhoden zur Hand, willst du nicht auch ein kleines Knackerchen? Dann lieber Nein sagen.
Das klingt auch einfach nur widerlich. Also das sind auch diese Sachen, die beim Dschungelcamp und so immer gemacht wurden. Also ich verstehe nicht mal, warum man sich das angucken will. Also selbst nee, das...
Mir auch Boah. Ja, also nee, aber ich finde so Survival-Sachen finde ich ganz cool.
Ja, das
Survival finde ich so, hat schon was.
Ja, aber der ganze andere Kram, so, da fällt mir ein, ich will noch frühstücken.
Um 12 Uhr, du kleiner Sultan?
Ja, ich musste ja mit dir aufnehmen. Ne, sonst hätte ich früher gefrühstückt. Aber ich kann ja nicht während der Aufnahme essen, weil das ist für die Tonqualität schlecht, wenn ich die ganze Zeit schmatze.
Fick dich, Remford. Übrigens fällt mir gerade noch ein, Essen, unsere Live-Show in Essen ist ausverkauft. Wir versuchen aber noch Kontingent klar zu machen, also noch irgendwie Corona-regeltechnisch noch Leute reinzukriegen. Und in Oelde hat sich das Kontingent sogar verdoppelt. Das heißt, wenn ihr dahin noch kommen wollt, da gibt es echt noch ordentlich Karten, auch in guten Reihen. Und in Düsseldorf gibt es noch so ein paar Restkarten irgendwie so, weiß nicht, 30 ja. Stück oder so.
In Essen liegt das daran, dass dass da ganz viel Papierkram noch zu erledigen ist mit der Stadt und also es ist im Wesentlichen eine Open-Air-Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine offene Luftschiffhalle. Irgendwie für, ich glaube, 180 Karten genehmigt ist. Prinzipiell würden da aber auch Corona-konform irgendwie, ich glaube, 300 oder so reinpassen. Aber da muss halt noch Papierkram gemacht werden. Und da ist die Frage, ob das noch passiert oder nicht. Also ihr kennt das ja. Ämter sind gründlich, aber langsam. Und daher.
Ämter sind gründlich, aber langsam. Und wir stehen, obwohl wir AAA heißen, nicht ganz oben auf der Liste.
Nee.
Und wir hoffen mal, dass es klappt. Das wäre sehr schön, weil dann können wir euch in Essen auch im richtigen Ambiente mit richtig vielen Leuten begrüßen. Ansonsten wird es halt eine sympathische Einzelshow. Jeder Einzelne wird begrüßt, Händchen, Küsschen auf die Augen. Und gute Tonqualität werden wir dort auch zu bieten haben. Vermutlich, wenn ich das richtige Mikro verwende. Und dann spreche ich einfach den ganzen Abend in eine Aubergine rein. So einfach so, weil es so random, keiner kann mich hören. Einfach damit sie das echte Alliteration am Arsch-Feeling haben, rede ich den ganzen Abend ohne Mikro in eine Aubergine rein, Reinhard. Ach, es tut mir leid, ich habe das diesmal verkackt, nein, aber es kann auch mal vorkommen. So kleine Fehler machen das Leben ja auch viel schöner, Reini.
Ja, das, ne? Ich meine, dein Gesicht ist das beste Beispiel dafür. So.
Willst du noch Musik empfehlen?
Will ich noch Musik empfehlen? Das ist eine gute Frage.
Ich empfehle heute Down with the Sickness von Disturbed, weil das kommt im Abspann von dem letzten Dawn of the Dead, also nicht dem letzten, aber dem 2003er, 2004er Dawn of the Dead kommt Down with the Sickness. Da habe ich den Song das erste Mal gehört. Und der ist ja schon nicht schlecht. Die Band ist auch nicht schlecht. Die haben letztens dieses schreckliche Cover von Sound of Silence released, was ich ganz zum Kotzen fand, aber dann weltweit viral gegangen ist. Ich kann ihn nur nicht so ernst nehmen, weil der Sänger ist so groß wie ein Barhocker. Aber ne, es kann ja auch nicht jeder Sänger kann eine Bestie sein, so wie wir beide, Reini.
Ich finde, Disturbed erkennt man immer sofort, wenn man es hört. Also die haben es geschafft.
Woran am?
Was? Ja, der aber macht doch dieses egal welches Stück du von denen hörst, du erkennst die sofort, weil die so einen ganz eigenen Stil haben. Hat aber auch den Nachteil, dass die Lieder alle sehr ähnlich klingen.
Aber sie haben halt irgendwann gedacht, jetzt wollen wir mal den harten Cash Grab anfangen und nehmen einfach so ein Softies-Cover von Sound of Silence auf, was ich fand es super unangenehm. Ich habe das dann die sind dann bei Letterman oder bei Jimmy Fallon oder so aufgetreten und das ist für mich so, weißt du, wenn so eine Band dann anfängt so, ja hey Leute, wollen wir nicht mal ein Cover von Sound of Silence aufnehmen?
Ich glaube, das habe ich nicht gehört.
Weiß nicht. Aber die Leute lieben das. Die Leute lieben das. Reini, dann machen wir das mit auf die Playlist. Dann machen wir Down with the Sickness und für den kleinen Kotzreiz zwischendurch noch dieses sehr unangenehme Cover, was überhaupt nicht passt. Was aber, weißt du, das ist so ein bisschen wie bei den Jungs von Triggerfinger hier, die dieses Oh, I follow you haben, ne? Dieses Cover von Licky Lee. Kennst du das noch? Ja, ne?
Also ich konnte es aus deiner schlechten Darbietung nicht erkennen, würde ich sagen.
Natürlich kennst du das, Rainer. Das lief 2 Jahre
wahrscheinlich
lang.
Wahrscheinlich kenne ich das, aber so wie du da hingejammert hast, kann das doch niemand.
I follow you, oh sweet baby.
Das Schlimme ist,
I follow you.
Ich erkenne nichts.
Aber hat man das erkannt?
Unsere letzte Bewertung bei Apple iTunes, ne, war übrigens, warte, ich lese gerade nochmal, gib mir mein Gehör zurück.
Jedenfalls also Triggerfinger sind eine belgische Hardrock-Band, die diesen einen Song gecovert haben von irgendeiner Popkünstlerin, damit mega erfolgreich geworden sind. Dann bin ich zu dem Konzert von denen gegangen und ich wusste ja, was für Musik die sonst spielen. Und die haben halt einfach 2 Stunden lang so richtig Vollgas gegeben. Also wie so, boom, 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 ne? Also einfach richtig in Gitarren gehauen. Und ganz am Ende sind die ganzen Muttis um mich herum, die nur für diesen einen Song gekommen sind, sind einfach 2 Stunden lang gestorben, weil das einfach nicht für das Oeuvre der Band stand, was sie dort gecovert haben. Und man hatte auch das Gefühl, dass der Sänger Ruben Block auch sehr wenig Bock hatte auf diesen Song, der ihn weltbekannt gemacht hat. Verstehst du? Wenn Leute was machen, was nicht zu ihnen passt und sie werden damit erfolgreich. So wie bei wir beiden Feingeister mit Alliteration am Arsch. Weißt du, ich meine, wir sind ja eigentlich, ja, das wissen viele nicht, aber eigentlich sind wir ja Typen, wir haben uns ja früher immer in so einem Poesieclub getroffen und uns gemeinsam aus den Blumen des Bösen vorgelesen von Charles Baudelaire. Uns liegt ja nichts näher als die Poesie und die Schönheit der Worte.
Und das auch immer in Originalsprache, auch wenn wir sie selbst nicht sprechen, aber
genau, auf Französisch. Und dass wir dann über so einen Fiki-Fiki-Podcast auf einmal Mega-Fame werden, Reini, hat auch mich überrascht. Und jede Woche muss ich mich aufs Neue darin quälen, mit dir die Familie immer scharf zu hören, weil das meinen fein ausgesuchten Humor, der ja geschnitzt ist wie ein Stück Eichenholz, überhaupt nicht bedient. Aber es ist so, wir ziehen es einfach weiter durch. Du Fotze.
Arsch.
Leute, das war... Oh, jetzt muss ich schlucken.
Ich würde gerne, nachdem du 2 Lieder empfohlen hast, also eins empfohlen und eins verrissen.
Ich habe doch das eine Lied stellvertretend für dich empfohlen.
Was heißt stellvertretend? Für mich machst du so einen Rotz dahin? Also Disturbed, ja okay, aber nicht Disturbed mit, sondern also mit was scheiße ist. Ich hätte gerne Tim Minchin.
Den hast du dir, glaube ich, schon mal gewünscht.
Ja, ich
aber
weiß,
gut,
aber der hat ja mehrere Lieder
Tim
gemacht. Dann hätte ich gerne, wenn wir es noch nicht auf der Liste haben, hätte ich entweder gerne Prejudice oder Thank You God.
Okay, dann nehmen wir Tim Minchin, der Mann mit der komischen Frisur.
Aber großartigen Texten.
Wir haben euch lieb, entschuldigt die Tonqualität, diese Folge. Kommt zu unseren Live-Shows, dann könnt ihr uns mal richtig in guter Tonqualität hören.
Und den Bielendorf aufs Maul hauen.
Genau, und mir aufs Maul hauen. Wir haben euch lieb. Tschüss, das war Alliteration am Arsch für heute.
Tschüss. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.